HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Journalisten, Essayisten und Schriftsteller Christian Schüle. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Christian Schüle, geboren 1970 in Friedrichshafen am Bodensee, ist Autor zahlreicher Bücher und hat in Berlin einen Lehrauftrag an der Universität der Künste im Fachbereich Kulturwissenschaften. Herr Schüle, Ihr letztes Buch heißt Heimat, ein Phantomschmerz. Dieses Buch passt zur aktuellen Debattenlage in Deutschland, in der Heimat jetzt wieder zu einem Sehnsuchtswort und einem politisch heiß diskutierten Begriff geworden ist. Nicht zuletzt dadurch, dass wir ein sogenanntes Heimatministerium jetzt auch auf Bundesebene haben. Wieso ist es eigentlich so, dass wir auf einmal wieder über dieses Thema so intensiv diskutieren, statt über andere Themen, von denen es ja auch genügend wichtige gäbe? Ich sage jetzt nur mal ein paar Stichworte, soziale Gerechtigkeit oder europäische Integration, Finanzmärkte, eine ganze Reihe von aktuellen Problemen, aber wir reden über Heimat. Warum?
Ich glaube, dass der Begriff Heimat, weil er sehr diffus ist und eigentlich eher ein subjektives Gefühl ausdrückt, also nicht wirklich definiert werden kann, all die Themen und Punkte, die Sie gerade angeschnitten haben, in sich vereint. Wenn wir jetzt über Heimat sprechen, sprechen wir in gewisser Weise über soziale Gerechtigkeit. Wir sprechen in gewisser Weise über unser Verhältnis zu Europa. Und wir sprechen auch über die Frage unseres Selbstverständnisses. Wer wollen wir heute sein? Wer sind wir eigentlich? Und es kommen in meiner Wahrnehmung sehr viel nationalkonservative Sehnsüchte jetzt zum Ausdruck, von denen wir immer gedacht haben, es gibt sie in dieser Massivität gar nicht in Deutschland. Oder sie sind von vornherein in gewisser Weise stigmatisiert, weil man mit Begriffen wie Leitkultur, Patriotismus oder ja, Vaterlandsliebe so seine großen Probleme hatte über die Jahrzehnte in Deutschland. Und auf einmal kommen diese Sehnsüchte jetzt, hat viele Gründe, über die wir sicher gleich noch sprechen. Einer ist unter anderem sicherlich auch so eine Art Ohnmachtsgefühl des Individuums angesichts der ganzen Ereignisse, auf die der Einzelne in keiner Weise mehr Einfluss nehmen kann. Einfach die Globalisierung, zum Beispiel die multinationalen Konzerne, die Algorithmen, Big Data, all die Dinge, die eine Rolle spielen. Ich sehe das gar nicht so sehr in der Konfrontation mit geflüchteten Menschen und Migranten, sondern ich sehe es eher als ein sozioökonomisches und auch sozialpolitisches Problem, warum wir jetzt über Heimat sprechen.
Aber würden Sie mir zustimmen, wenn ich sagen würde, also dem Heimatbegriff haftet etwas Nostalgisches bis Kitschiges an? Also es ist ein komplizierter und etwas umstrittener, auch im Deutschen ja lange Zeit nicht so gern gesehener Begriff.
Absolut. Also erstens ist er natürlich kontaminiert durch die Nationalsozialisten, wahrscheinlich auf alle Ewigkeit. Dann ist er irgendwie vergiftet durch die Nationalisten, durch national-konservative Bewegungen, die es in Deutschland ja auch immer schon gegeben hat, von den Republikanern an bis zur DVU und heute AfD. Und dann haftet dem Begriff natürlich gerade in Deutschland auch was Kitschiges insofern an, als wir automatisch mit Heimat den Heimatfilm assoziieren. Das Weiße Rössel, die 50er Jahre, wo man versucht hat, irgendwie diese Kriegsgräuel, diesen Zivilisationsbruch, den die Deutschen ja verantwortet haben, zu kompensieren wahrscheinlich. Eine Art von Geborgenheit und insofern auch eine Art von Heimat wieder neu zu schaffen mit den Künsten, mit den Filmen. Das ist für viele heute, glaube ich, eher reaktionär und eigentlich nicht wirklich attraktiv. Und deswegen glaube ich, dass sich der Heimatbegriff in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren verändert hat. Und deswegen sprechen wir da heute auch drüber, weil es ein Politikum ist. Es ist für die einen ein politischer Kampfbegriff geworden. Da geht es um Revierverteidigung. Es geht um die Frage, wer darf in unser Revier? Wen wollen wir hier drin haben? Es geht auch hier um Ohnmachtsgefühle. Das ist dieses berühmte ungesteuerte, unkontrollierte Öffnen der Grenze, die ja gar nicht geschlossen war, sondern immer schon offen, die man hätte aber schließen können aus der Sicht derer, die das gewollt hätten. Und es geht um eine Frage, wie man Heimat in Zeiten von Diversität, Pluralismus neu definieren könnte. Also ob wir zum Beispiel nicht besser von Heimaten, also im Plural, sprechen und inwieweit Heimat zukunftsfähig und auch anschlussfähig ist für die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Dann kann das ja einfach partout nicht mehr leugnen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. In Klammern gesagt, ich finde das gut. Ich finde das auch wichtig, dass es so ist. Endlich sind wir heterogen und international und wir sind ja nach wie vor, das zeigen die Umfragen der Amerikaner, aber auch der BBC in London, immer noch das beliebteste Land der Welt. Also irgendwas muss hier ja gut laufen, muss hier richtig gemacht werden und man sieht ja auch, die gewisse Attraktion für Menschen aus dem Nahen Osten und aus Afrika, die gerne nach Deutschland kommen. Und ich finde, wir haben einfach eine Pflicht, den Begriff Heimat neu zu definieren. Das müssen wir als Gesellschaft leisten, der anschlussfähig sein muss für die Zukunft. Und ich sehe das immer als einen kulturellen Prozess, als einen dynamischen kulturellen Prozess, in den sich jeder, der im Rechtsgebiet Deutschland sich aufhält, der auf dem Boden der Bundesrepublik lebt, sich einschreiben kann, egal wo er herkommt. Das wäre für mich ein Begriff von Heimat, der eigentlich nach vorne gedacht auch politisch interessant wäre. Bei Horst Seehofer und seinem Heimatministerium weiß man es, glaube ich, noch nicht so ganz wirklich, ob er diese Art der Offenheit auch tatsächlich beabsichtigt.
Ja, es gab ja da einen großen Widerspruch zwischen der Rhetorik, die er entfaltet hat in einem großen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, als er dieses Ministerium übernommen hat oder auch diese Neubenennung versucht hat, irgendwie zu begründen, wo er ja auch eben von Heimaten im Plural schreibt. Also das hört sich alles, wenn man diesen Artikel liest, sehr pluralistisch, liberal an. Er zitiert Andreas Reckwitz, also er nimmt soziologische Begriffe auf, die gerade so im Umlauf sind. Gleichzeitig hat er aber, als er damals eben dieses Amt angetreten ist, ein Bildinterview gegeben, was sehr umstritten war, wo er eben diese alte Leier wieder aufgelegt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Gleichzeitig hat sein Vorgänger im Heimatministerium in bayerischer Spielart Söder hier diesen Kreuzerlass auf den Weg gebracht. Und diese beiden Taten, die scheinen mir etwas im Widerspruch zu stehen zu dem, was eben an pluralistischer Rhetorik da entfaltet worden ist. Was halten Sie denn eben von diesem Auftritt? Was ist da ernster zu nehmen, die Rhetorik oder die Tat?
Also erstmal, dass es ein Heimatministerium auf Bundesebene gibt, ist symbolpolitisch ein unglaublich geschickter Zug gewesen. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass Herr Seehofer das gegen Frau Merkel und damals noch Herrn Schulz von der SPD durchsetzt. Also die bundespolitische Repräsentation von Heimat ist ja was ganz Neues. Wir hatten das tatsächlich in einem bayerischen Heimatministerium seit 2014, glaube ich. Es gibt auch ein Heimatministerium in Nordrhein-Westfalen, aber auf der Bundespolitik oder in der Bundespolitik ist das was gänzlich Neues. Auch diesen Begriff Heimat zu benutzen ist, glaube ich, symbolpolitisch sehr geschickt und sehr clever gewählt, weil sich mit einem Fingerschnippen all das aufrufen lässt, was bisher in gewisser Weise verfemt war, nämlich Patriotismus, christliche Leitkultur, christliches Abendland, Tradition, Sittlichkeit. Das sind alles Punkte, die sind hoch umstritten, die sind auch sehr schwierig zu diskutieren, obwohl sie nötig sind zu diskutieren. Das alles lässt sich mit dem Begriff der Heimat aufrufen und in der Kopplung von Heimat, Bauen und Wohnen ist ja durchaus eine große Möglichkeit gegeben, zum Beispiel die Aufwertung der Randzonen. Das ist das, was ja auch das bayerische Heimatministerium versucht hat, die Randzonen aufzuwerten, die Lebensverhältnisse gleichzustellen, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die Entvölkerung des Landes, also die Flucht von Menschen aus Dörfern und Randgebieten in die Städte zu stoppen und vielleicht umzukehren mit infrastrukturellen Maßnahmen. Man hätte das Ministerium auch Infrastrukturministerium nennen können, das wäre zeitgemäßer gewesen, klingt aber nicht so gut und hat eben diesen Fingerschnipp-Effekt auch nicht, dass man wirklich aufruft, etwas, was sich von selbst versteht und dabei etwas in Gang setzt bei den meisten Menschen, was bewirken könnte, sowas wie Geborgenheit und Transzendenz. Also da spricht endlich einer auf bundespolitischer Ebene meine tiefsten Gefühle an, nämlich mein Zuhause, meine Heimat. Hier gehöre ich her, die lasse ich mir von niemandem nehmen. Die eigene Heimat ist ja das Letzte, was in einer Zeit, in der alles zur Disposition steht, fast alles, durch die Globalisierung, durch sozioökonomische Vorgänge, ist die Heimat das Einzige, was nicht disponibel ist. Das kann mir niemand nehmen. Ich bin auf diesem Stückchen Boden aufgewachsen, da kann kommen, wer will, das ist meins. Und ich glaube, dass dieses Selbstwertgefühl der Menschen stark gelitten hat in den letzten Jahren und jetzt wird versucht, das wieder zu reaktivieren. Und ich sage aber auch ganz klar, mit Bezug auf Wählerwanderung, auch von der CSU und den konservativen Parteien, wie auch von den linken Parteien, den Grünen und der SPD zur AfD, ist es schon auch ein Versuch, meiner Ansicht nach, verloren gegangene Wählergruppen, eine verloren gegangene Wählerklientel wieder zurückzuholen. Allerdings nicht mit der Verunglimpfung der AfD, was relativ leicht ist, sondern mit dem konstruktiven Gegenvorschlag. Das passiert, meine ich, seit kurzem und ich sehe Seehofers Aussagen eigentlich in einem größeren Zusammenhang, der, man kann es sagen, begonnen hat Anfang des Jahres, als der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt einen Artikel veröffentlicht hat, ein Essay veröffentlicht hat und von einer konservativen Revolution spricht.
Wenn Sie jetzt sagen, dieses Stückchen Boden, was jeder gerne für sich verteidigen und behaupten will. Ist das nicht eben eine Art von Heimatbegriff, die dann doch gefährlich ist, weil sie Heimat als etwas territorial Begrenztes eben setzt? Und ist nicht eigentlich in einem Zeitalter, wo wir doch alle sehr mobil sind, nicht nur gezwungenermaßen, sondern auch, weil wir das gerne wollen, diese, ich sage mal, territorial verengte Vorstellung von Heimat eigentlich obsolet? Denn wir leben in verschiedenen Orten gleichzeitig, wir reisen, wir sind unterwegs. Also selbst im Heimatfilm, wenn wir uns kurz erinnern an Edgar Reitz, da gibt es die zweite Heimat, also der verlässt auch seinen Herkunftsort in der Eifel und geht dann nach München und gründet sich mit Freunden eine zweite Heimat. Also müssen wir nicht Heimat eigentlich gerade anders denken als irgendwie dieses immer bezogen sein auf einen bestimmten Ort?
Das wäre schön. Ich weiß nur nicht, ob es geht, weil eines darf man natürlich nicht vergessen. Es gibt tatsächlich sowas wie eine anthropologische Sehnsucht des Menschen nach einem Zuhause, nach einer Geborgenheit, auch nach einem sicheren Ort. Diese Frage der Sicherheit, der Geborgenheit, der Transzendenz ist sehr wichtig und das darf man, glaube ich, nicht ignorieren. Die Frage ist nur, wenn Sie von diesem Wir sprechen, ja, also wir reisen oder wir sind mobil, wer ist dieses Wir? Das sind wir vielleicht, das sind Sie, das bin ich, das sind noch manche andere in den Großstädten, aber es gibt ganz viele, die sind das halt nicht. Die kommen aus ländlichen Gebieten, die sind in ihren Dörfern, in den Kleinstädten und erleben sie noch heute. Also ist für die dieser Bezugsraum, der so eine Art Ewigkeit repräsentiert, da sind sie geboren und da werden sie vermutlich sterben und begraben werden in den Gräbern mit ihren Vorfahren. Also diese Art der Traditionalität, festgemacht in der eigenen Biografie, ist sehr, sehr wichtig.
Aber ist es nicht heutzutage auch so, dass in den ländlichen Räumen viel Bewegung stattfindet? Auch da gibt es diese berühmten deutschen Mittelständler, die Wirtschaftsbeziehungen nach China haben und dann reisen. Also die Leute, die da auch in den kleinen Städten wohnen, auch um die ganze Welt, die machen genauso ihre Reisen. Und in diese kleinen Regionen, da kommen auch die Touristen, auch wenn sie sich dann vielleicht nur so eine irgendwie mittelalterliche Stadt eben mal anschauen wollen. Aber auch da gibt es doch eigentlich einen breiten Austausch. Also ist es nicht eigentlich ein bisschen vielleicht auch verächtlich, wenn man diese Landbevölkerung jetzt nur so als, naja, die sind ein bisschen zurückgeblieben und kleben so an ihrem Boden fest darstellt?
Ich meine es in keiner Weise verächtlich, ganz im Gegenteil. Also ich respektiere das auch sehr. Das ist eine ganz andere Haltung. Man wächst eben auch anders auf. Also Deutschland ist ja sehr, sehr vielfältig und in sich sehr divers und plural. Und das ist auch ganz hervorragend, dass das so ist. Und so muss es und soll es bitte auch unbedingt bleiben. Also jede Form von Homogenität ist immer schädlich. Es hat sich noch nie ausgezahlt. Ja? Also das erstmal zum einen. Es steckt in diesem Aufrüsten der Heimat auch zu so einem kulturellen und politischen Kampfbegriff. Steckt auch sowas nicht nur wie eine Geborgenheitssehnsucht, sondern auch eine Verlust. Angst. Es soll mir etwas genommen werden. Gar nicht so sehr durch geflüchtete Menschen oder die Invasionen aus dem Nahen Osten oder der Muslime. Das spielt für viele vielleicht eine Rolle, ja. Aber es wird mir etwas genommen durch die äußeren Umstände. Ich hatte vorher schon die Globalisierung angesprochen. Es fehlen die Orte der sozialen Begegnung, die Gaststätten schließen, die Buslinien machen zu, die Jugendlichen haben keine jugendlichen Treffpunkte mehr, die Schwimmbäder schließen, die kennen die Situation in den Schulen. Das sind alles Heimatpunkte, die verloren gehen, unwiderruflich zum Teil, die nicht zurückkehren und wir virtualisieren uns ja immer stärker. Wir kapseln uns ein, also nicht alle, aber immer stärker. Jeder hat sein Gerät in der Hand, wir haben den Computer, wir haben das Internet, der Raum ist immer größer und mein eigener verfügbarer, haptischer, sinnlicher, leiblicher Raum, der geht immer mehr verloren in der Wahrnehmung von doch immer mehr Menschen. Und ich glaube, das muss man zusammendenken. Mir wäre es auch lieber, und ich glaube auch, dass das eine Frage der Zeit ist, dass eine Form von Mobilität da stattfindet und eine Transformation auch. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, und das kann man ja auch ablesen an den Wählerwanderungen, also Sie sehen ja zum Beispiel, dass die Jugendlichen und die jungen Leute ganz anders wählen und auch mit dem Heimatbegriff, den Sie jetzt gerade genannt haben, also der Boden, gar nicht mehr viel zu schaffen haben. Es sind hauptsächlich ältere Menschen, 60 aufwärts, und die haben ja genau das gleiche Recht wie jeder andere auch, politisch repräsentiert und wahrgenommen zu werden. Und jetzt ist eben die Frage, welche Partei macht das oder welche politische Gruppierung macht das? Und da sind wir bei dem Problem AfD. Und das ist etwas, was man der AfD wirklich zugutehalten muss. Sie triggern dieses Gefühl auf eine ganz clevere Art und Weise.
Sie haben von den Beatles mitgebracht das Stück Let It Be. Es ist entstanden im Jahr 1970, also in einer Zeit, als die Freiheit eigentlich sehr stark umkämpft oder neu erkämpft worden ist von der 68er-Generation. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
Ich glaube, es ist erstens einer der schönsten Songs, die jemals geschrieben wurden, auch in seiner ganzen Einfachheit. Zweitens ist es in meinem Geburtsjahr veröffentlicht, 1970. Und es war drittens der Song, der mir, seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe, bis zum heutigen Tage so in die Glieder fährt, so in den Magen, dass er es immer noch schafft, mich eigentlich zu Tränen zu rühren. Und das, was Paul McCartney da versucht hat zu verarbeiten, ist den Rat seiner Mutter, Mother Mary, die verstorbene Maria, die er in einem Traum hört und die ihm zu ihm sagt, lass es einfach geschehen. Lass los. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Definition von Freiheit, auch loszulassen.
Dann hören wir jetzt von den Beatles den Song Let It Be aus dem blauen Album. Er ist veröffentlicht worden im Jahr 1970.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
Das war von den Beatles der Song Let It Be aus dem blauen Album, eine Aufnahme aus dem Jahr 1970. Mitgebracht hat die Musik der Schriftsteller und Essayist Christian Schüle, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Schüle, Sie haben schon gesagt, dieser Song Let It Be ist im Jahr 1970 erschienen in Ihrem Geburtsjahr. Und das gibt mir die Chance, also jetzt auch über diese Herkunft zu sprechen. Ich nehme an, wir haben über Heimat gesprochen, dass es für Sie auch einen biografischen Hintergrund gibt. Sie sind in Friedrichshafen am Bodensee geboren und haben dort die Schule besucht und Ihren Zivildienst gemacht. Was sind denn heimatliche Gefühle, die Sie mit dieser Region oder mit dieser Jugend oder Kindheit verbinden?
Es ist der Blick über den stillen Bodensee, im Hintergrund die Schweizer Alpen, wenn die Sonne untergeht im Sommer. Es ist die Kirchturmglocke in Friedrichshafen, die einen ganz bestimmten Klang hat. Es ist die sinnliche Wahrnehmung, der Geruch des gemähten Grases auf den Wiesen, das ist ein ländlicher Bereich auf den Wiesen, das Geräusch von Mähdreschern. Es ist die Mehrsprachigkeit dieses Raumes. Ich komme also quasi aus dem südlichsten Teil der Bundesrepublik und dann gibt es die Schweiz und Österreich und Liechtenstein. Das sind Länder, in die ich mit meinen Eltern sehr oft gefahren bin. Ich habe sehr früh das Skifahren gelernt. Also ich war quasi über die Grenze immer in Österreich auf dem Berg mit 4 oder 5 angefangen. Und in der Schweiz haben wir eingekauft oder wir sind mit dem Boot oder dem Dampfer in die Schweiz hinübergefahren. Also ich bin aufgewachsen im Grunde schon mit einer Multikulturalität oder auch mit der Selbstverständlichkeit, verschiedene Sprachen, Idiome, Dialekte zu hören und die toll zu finden. Und ich glaube, dass Grenzregionen immer sehr inspirierende und sehr wichtige Regionen waren und sind. Und deswegen habe ich heute noch ein sehr enges Verhältnis zu dieser Region. Und wenn ich wie neulich mit meiner Mutter wieder an den Bodensee fahre, und da gibt es eine bestimmte Einflugschneise quasi mit dem Auto, wenn man in Lindau am Bodensee, da kommt man so einen Berg runter, dann macht die Kurve an, geht sie nach links und dann geht sie nach rechts und auf einmal offenbart sich dieser See und man hat so das Gefühl, das ist wie so eine göttliche Offenbarung. Das ist das, was mich bis zum heutigen Tage eigentlich immer wieder fasziniert hat.
Nun gibt es ja einen berühmten Ausspruch von Ernst Bloch über Heimat, der sagt, Heimat ist das, was allen in die Kindheit scheint. Damit ist aber gleichzeitig auch verbunden die Vorstellung, dass dies etwas Vergangenes ist, weil wir ja alle in die Kindheit gewissermaßen nicht zurückkehren können, sondern wie auch immer man diesen Erwachsenenweg bezeichnen will, also wegkommen von diesen magischen und irgendwie ja besonders sinnlich emotionalen Erfahrungen, die man als Kind macht. Ist das auch etwas, was Sie unterschreiben können, in dem Sinn, dass wenn Sie dann diese Heimat jetzt heute so sehen, da doch ein Rest von vielleicht Sehnsucht übrig bleibt, weil eben diese Kindheit, in der man dieses so intensiv erfahren hat, verloren ist?
Ja, aber das ist ganz wichtig. Das Kind bleibt ja ein Leben lang im Menschen. Man hat sein Leben lang dieses Kind in sich, weil das Kind hat in den ersten 3, 4, 5 Jahren in der Heimat, in die es gegen den eigenen Willen hineingeworfen wurde. Niemand kann sich ja für seine eigene Geburt entscheiden. Das ist ja eine Fremdbestimmung, die von den Eltern ausgeht. Das kann ein schöner Ort oder ein schlimmer Ort sein, ein dreckiger Ort, ein sauberer Ort, wie auch immer, ist egal. Aber es ist der Ort, in dem ich hineingeworfen werde und in dem ich lerne, was Vertrauen heißt, in dem ich Familialität, also im Sinne des Wortes Familie, lerne. Wer ist mir anvertraut? Wem kann ich vertrauen? Ich lerne sowas wie ein Urvertrauen in den guten Gang der Dinge. Ein Kind fängt an zu sprechen mit den Eltern. Es fängt an, Vertrautheit zu erfahren und zu erlernen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man nie wieder vergisst und nie wieder verlernt. Also der Ort, an dem man gegen seinen Willen kommt, das ist ein Zufall. Heimat ist Zufall, wo ich gerade hingefallen bin. Die zweite Heimat, das Zuhause, jetzt bei mir zum Beispiel Hamburg, ist eine Wahlheimat, die habe ich mir gewählt. Aber die eigentliche Heimat, die wahre Heimat, das ist für mich immer noch der Ort, an dem ich groß geworden bin. Und deswegen sind diese sinnlichen Momente immer noch ganz starke Trigger für mich. Also wenn ich einen ähnlichen Geruch wahrnehme wie den des gemähten Grases unseres Nachbarn, was ja öfter mal vorkommt, der wie Marzipan riecht so ein bisschen, dann bin ich automatisch, das hat Marcel Proust in den ersten Seiten seines monumentalen Romanes Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ja wunderbar beschrieben, dann ist er automatisch, regrediert er in seine Kindheit zurück und sucht das Dorf, aus dem er kommt. Ja, also er tunkt diese Madeleine in den Lindenblütentee und dann entsteht Cambrai, der Ort, aus dem er kommt. Das ist ein Vorgang, der ganz großartig ist, eine unwillkürliche Erinnerung, und das habe ich auch ganz oft. Das haben Sie auch bestimmt, wo immer Sie herkommen. Also,
aber es ist eine melancholische.
Es ist eine total melancholische, aber deswegen poetisch wunderbares Phänomen, finde ich. Ja. Und ich habe das nach wie vor. Es ist eine große Sehnsucht nach dieser Region.
Jetzt sind Sie 1970 geboren und gehören damit zu einer bestimmten Generation. Ich weiß nicht, ob Sie sich selber dazu gesellen würden, die man die Generation Golf genannt hat. Also es ist jedenfalls eine Generation, die sicherlich nach den 68ern kam, aber auch nach einer Generation kam, die also sehr stark etwa sozialisiert worden ist, noch Anfang der 80er Jahre mit der Friedensbewegung oder eben der Ökologiebewegung, der Anti-AKW-Bewegung. Mich würde interessieren, wie Sie da als 1970 Geborener diese politischen Unruhen in der Bundesrepublik der 80er Jahre aufgenommen haben und wie sie sich da generationell verorten. Denn manchmal spielen ja da schon ein paar Jahre eine große Rolle, wo man sich dann eher zugesellt, und vielleicht spielt es auch eine Rolle eben, wo man diese Zeit in Deutschland erlebt hat, auf dem Land, wo bestimmte Entwicklungen manchmal später ankommen, oder in einer großen Stadt im Süden oder im Norden. Also wenn Sie da mal ein bisschen erzählen, wie so dieses Milieu war, dann vielleicht im Rahmen des Elternhauses oder der Schule in diesen Jahren?
Ich bin aufgewachsen mit Bewusstsein eigentlich erst in den 80er Jahren. Also die 70er Jahre, die Kindheit und die spätere Kindheit, da erinnere ich mich immer nur, als ich den Freischwimmer machte oder das silberne Pferdchen und das goldene Pferdchen an die Plakate am Eingang des Freibades damals, die RAF-Terroristen Christian Klar und Inge Fied und was weiß ich zeigten. Und ich war als Kind immer fasziniert von dem Adamsapfel von Christian Klar, wo ich immer dachte, boah, ist ja toll, das hat sonst keiner. Das war im Grunde genommen meine erste Politisierung und mein erster Kontakt mit der RAF und der politischen Situation. Da war ich 8. Und dann kamen eben die 80er Jahre, und dann muss ich sagen, ich bin ein Helmut Kohl-Kind. Ja, also ich bin, seit ich politisch denken kann und seit ich abends gegen den Willen meiner Eltern immer noch die Tagesthemen mir rausverhandelt habe, bin ich eigentlich aufgewachsen mit Helmut Kohl. Und es war ganz interessant, ich habe dann Jahre später, damit beginnt übrigens auch eine Szene meines ersten Buches Deutschlandvermessung, ich bin Jahre später Helmut Kohl begegnet, zufällig in Berlin in einem Café. Der Mann kam rein, er setzte sich hin und bestellte eine Grießklötzchensuppe oder eine Karottensuppe und begann ganz manierlich diese Suppe zu essen, wie jeder andere auch. Und ich guckte den so an und ich dachte, wir haben uns so lustig gemacht über dich. Wir haben dich parodiert, wir haben dich verachtet, wir haben gesagt, die dicke Birne aus der Pfalz, und jetzt sitzt dieser Mann da. Und auf einmal hatte ich sowas wie ein verklärendes Gefühl, du bist mein Kanzler. Was heute absurd klingt, ja. Weil, also diejenigen, die etwas jünger sind, die Generation Y, denen geht es wahrscheinlich ähnlich mit Frau Merkel. Bei mir war das halt die Helmut-Kohl-Geschichte. Und ich bin aufgewachsen in einem mittelständischen Haushalt, klassisches deutsches Kleinbürgertum oder Mittelstandsbürgertum. Mein Vater hatte eine Agentur, eine Versicherungsagentur, war ein Kleinunternehmer. Meine Mutter kommt aus dem medizinischen Bereich, hat dann nach der Hochzeit und dem ersten Kind ihre Ambitionen aufgegeben, wie man das damals halt so gemacht hat, ja, leider. Und hat dann mitgeholfen, und dann habe ich eine jüngere Schwester. Also wir waren quasi die klassische vierköpfige Familie, dann später auch mit zwei Katzen. Wie man das so gemacht hat im Süden Deutschlands, verbrachte man seine Urlaube in Italien, ist da jedes Jahr hingefahren und finde das bis heute eigentlich ganz großartig. Und dann kamen Dinge dazu, die schon, glaube ich, sehr prägend waren, auf Einmal Tschernobyl, die Erfahrung 1986, wo ich noch ganz genau weiß, was ich gemacht habe.
Da waren Sie 16.
Da war ich 16, als diese Meldung kam. Und dann auch AIDS. AIDS kam dann stärker ins Bewusstsein und hat uns, glaube ich, schon sehr stark auch ins Nachdenken gebracht, weil es natürlich die Phase ist in der Teenagerzeit, 15, 16, 17, wo man sich eben auch körperlich auslebt. Das, glaube ich, haben wir auf eine merkwürdige Art und Weise dann doch etwas vorsichtiger getan, als vielleicht die 68er und 70er es getan haben. Das waren zwei wichtige Punkte, glaube ich. Und 1985 erinnere ich mich auch noch, der phänomenale Sieg von Boris Becker in Wimbledon. Ich war immer ein sehr sportlich orientierter und interessierter Mensch und mich hat er fasziniert mit seinen 17 Jahren, wie er das gemacht hat. Und da begann etwas, was wir heute noch sehen und dessen Konsequenzen heute teilweise, wie ich finde, auch schwierig sind. Das ist nämlich die Erregungsgesellschaft und das duale Rundfunksystem. Der Held, der Mythos, ja, so diese Geburt des Boulevards sozusagen, wo Boris Becker dann zu politischen Fragen Stellung nehmen sollte. Also wie denkt er über die besetzten Häuser in der Hafenstraße?
Ja. Und weil, das bringt mich aber jetzt nochmal zu meiner Frage, die Sie vorher, glaube ich, gar nicht ganz beantwortet haben, nämlich zu der Generationszugehörigkeit. Denn die Generation Golf, der hat man ja nachgesagt, sie ist eben eigentlich eine unpolitische Generation im Vergleich zu den vorangegangenen. Es ist eine Generation, die sehr stark über Konsum definiert oder über Popkultur, aber jedenfalls nichts zu tun haben will, ich sag mal mit Karl Marx und den üblichen Verdächtigen der Frankfurter Schule etc., die eine ganze Generation vorher intellektuell geprägt hat.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen, auch an mir selber. Ich würde mich niemals zur Generation Golf dazu rechnen und dazu gesellen, zumal ich gar kein großes Interesse an Marken habe, mir auch Nutella oder irgendwelche Anzüge egal sind und ich auch diese Selbststilisierung und Selbstinszenierung eigentlich eher ekelhaft finde. Aber es ist richtig, diese Form der, wie Sie sagen, unpolitischen Haltung oder entpolitisierten Haltung, die gab es tatsächlich, hatte aber, wie ich finde, damit zu tun, nicht, dass Helmut Kohl als Kanzler und seine ganze Politik entpolitisiert gewesen wäre. Das war es ja auch gar nicht. Denn in meine Sozialisationszeit fiel natürlich dann ab 85, 86, 87 die deutsche Einheit, 89, 90, der Mauerfall, das waren ja prägende Erlebnisse. Also man hat es durchaus doch, glaube ich, sehr politisch gesehen, aber wir waren eine Generation, die in einer unglaublichen Gewissheit groß geworden ist, uns kann nichts passieren. Ja, wir werden studieren, wir werden ein hohes Einkommen haben, wir werden Akademiker. Und da gab es gar keinen Zweifel daran. Und dass das heute überhaupt nicht mehr der Fall ist, ja, dass man studiert, Akademiker wird und automatisch einen Job mit hohem Einkommen bekommt. Ich glaube, das ist für viele, auch in meiner Generation, die dann Projektverträge bekommen haben, befristete Verträge, die gar nicht erst die Möglichkeit hatten, ihr Studium als Beruf anzuwenden. Das ist dann schon so eine Form von auch von Kränkung, von narzisstischer Kränkung. Zumindest hat sich, glaube ich, Mitte, Ende der 90er Jahre im Vergleich zu den Ende der 80er Jahre da doch sehr viel verändert. Also dieses Wohlstandsjahrzehnt der 80er Jahre, das habe ich voll ausgelebt. Das habe ich tatsächlich genauso auch mitbekommen, obwohl ich kein Kind eines reichen Hauses war. Aber ich hatte Freunde, die konnten sich nicht entscheiden zwischen zwei Snowboard-Brettern und dann hat der Vater gesagt, dann kriegst du halt beide.
Und Sie haben ja diese Thematik in diesem Buch Deutschlandvermessung, es ist 2006 erschienen im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. In diesem Buch, da versuchen Sie ja offenbar irgendwie dieses Lebensgefühl Ihrer Generation, denn das Buch heißt im Untertitel
Abrechnung eines Mit-30ers.
Abrechnung eines Mit-30ers. Da versuchen Sie ja so etwas wie irgendwie sich zu orientieren in diesem irgendwie veränderten Deutschland, in dem diese alten Wohlstandsgewissheiten offenbar dann nicht mehr galten.
Ja, also erstmal kann der Autor für den Untertitel eines Buches meistens nichts. Das ist Verlagshoheit. In diesem Fall war es aber gut, weil ich tatsächlich versucht habe, abzurechnen mit dem, was uns unterstellt wurde. Ich habe mich da sehr stark abgesetzt, eben von der Generation Golf, aber auch von der kritischen Intellektualität der späteren Frankfurter Schule von Horkheimer, Adorno. Es war mein Versuch, eine Denkfigur und eine Figur einzuführen, eigentlich des sogenannten Ich-Links. Das habe ich versucht zu beschreiben. Es begann nämlich an meiner Person exemplifiziert der radikale Individualismus. Also all das fing damals an wirksam zu werden, eben auch durch die Maßgabe aus der Wirtschaft, Selbstverantwortung, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung. Also es wurde ganz stark Wert gelegt auf dieses Selbst. Sei du selbst. Mach du deinen Weg. Du bist verantwortlich für das, was dir geschieht. Du bist aber auch verantwortlich für das, was du nicht schaffst. Ja? Also es gab keine Instanzen mehr, die einem irgendwie einen Schutzraum geboten hätten. Wir fangen dich jetzt auf, wenn es nicht klappt. Und das ist genau der Wechsel, den ich versuche zu beschreiben. Diese Sicherheit, in der man aufwächst, uns passiert nichts. Ja? Wir sind auf ewig geschützt durch Gott, Vaterland und Helmut Kohl. Und dann kommt auf einmal dieser Einbruch, dass da nichts mehr sicher ist. Und diese Form der Unsicherheit, würde ich sagen, Anfang, Mitte der 90er Jahre, die zieht sich durch bis heute und die betrifft auch ganz andere Generationen noch neben mir. Aber eben auch meine, jetzt mit Mitte, Ende 40, ein Lebensgefühl ausgeprägt zu haben, das sicherlich mit der Form von Sicherheit, wie wir es in den 80er Jahren kannten, nichts mehr zu tun hat.
Vielleicht ist dieser Weg der Ichlinge da in ihre Selbstzweifel auch eine Überleitung zu unserer zweiten Musik, denn Sie haben noch ein Musikstück mitgebracht, auch ein Klassiker, ich sage jetzt auch mal wieder so ein Gassenhauer, nämlich von AC/DC, den Song Highway to Hell, also die Autobahn in die Hölle. Was ist denn der Grund, dass Sie sich für dieses Stück entschieden haben?
Es gibt zwei Gründe. Der erste ist, dass er neben Whole Lotta Love von Led Zeppelin für mich der beste jemals geschriebene Rocksong ist. Ja, 1979 geschrieben. Ich kenne bis heute keinen besseren. Und der zweite ist, dass ich AC/DC 3 oder 4 Mal live gesehen habe. Also ich war tatsächlich bei Konzerten dieser Band. Und das waren nicht nur unfassbare musikalische und sinnliche Erlebnisse, sondern auch zwischenmenschliche Erlebnisse. Wenn man gesehen hat, wie Stadien mit 60.000 Menschen von der ersten Note an, die da gespielt wird, alle Menschen, egal welcher Herkunft, welchen Milieus, diese Lieder singen, diese Musik lieben, das war für mich ein großes Erlebnis, als ich das auch zum ersten Mal miterleben durfte. Und deswegen dieser Song.
Dann hören wir jetzt von AC/DC den Song Highway to Hell. Aus dem gleichnamigen Album, eine Aufnahme aus dem Jahr 1979. Das war von der Gruppe AC/DC der Song Highway to Hell aus dem gleichnamigen Album, eine Aufnahme aus dem Jahr 1979. Mitgebracht hat die Musik der Autor Christian Schüle, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Schüle, was mich interessiert, wie diese Generation, Sie haben jetzt schon davon gesprochen, eben der 1970 fortfolgend Geborenen, sich dann zurückgewandt haben von dieser Konzentration auf das eigene Ich hin zur gesellschaftlichen Verantwortung. Denn ich glaube, das ist ein Thema, was Sie interessiert und was Sie auch in Büchern behandelt haben. Was waren denn da die einschneidenden Erlebnisse? Also es ist für mich irgendwie eine schlagende Zeit gewesen, die Finanzkrise 2008, wo viele Illusionen zusammengefallen sind. Man hätte aber vielleicht vorher schon sagen können, das Platzen der New Economy Blase 2001 oder der Anschlag auf das World Trade Center, also so geschichtliche Zäsuren. Was waren denn für Sie da die einschneidenden Erlebnisse und ist es eine richtige Beobachtung, dass wir sagen würden, also diese Art von hybrider Ich-Kultur, die Sie angedeutet haben, die ist jetzt schon seit einiger Zeit doch vorbei und die Leute suchen nach was anderem?
Ja, das finde ich, kann man absolut so sehen. Nach der Implosion des Kommunismus und dem Niederreißen des Eisernen Vorhangs, also sprich nach dem Ende der Sowjetunion, das hat da Wladimir Putin ja, wie ich finde, sehr eindrucksvoll vor einigen Jahren mal als die größte Katastrophe der Neuzeit bezeichnet. Hätte man ihm damals zugehört, dann würden wir vielleicht heute anders mit ihm umgehen, das mal nur nebenbei. Das hat ja etwas freigesetzt, womit viele gar nicht klarkamen, nämlich die Bipolarität, die immer sehr bequem war, die fiel auf einmal weg. Da war der Kommunismus rechts, der war böse. Und da war der Kapitalismus auf der anderen Seite, das war der Gute, da waren wir dabei. Und dann gab es eben diese Klarheit nicht mehr. Und der Einzelne auf sich selbst geworfen, zurückgeworfen durch dann eine Form von Liberalität und Liberalismus von Amerika ausgehend, sich selbst dann eben auch als unternehmerisches Selbst verstanden hat, ja, das nicht mehr irgendwie gezähmt und oder zähmbar und prägbar war, sondern dann fing eben das an, was man heute in dem Exzess der Finanzmarktkrise, also des übersteuerten Hochfrequenzhandels und so so weiter, ja, kennengelernt hat, was geradewegs in die totale Seinskrise auch führte. Also das fing damals eben schon an. Ich würde in keiner Weise dem Kommunismus oder dem Sozialismus das Wort reden wollen, überhaupt nicht, würde mich politisch auch da nicht verorten. Aber ich glaube schon, dass wenn ein Gleichgewicht fehlt, ein Korrektiv zu etwas, ist es immer schwierig, weil der Kapitalismus und das kapitalistische System ist so clever und so geschickt, dass es seine eigenen Fehler und seine eigenen Schwächen sofort produktiv macht und wiederum kapitalisiert. Also, wenn ein Produkt nicht funktioniert auf dem Markt, muss irgendwas mit dem Produkt falsch sein. Das heißt, ich verändere mein Produkt und dann generiert sich eine neue Nachfrage. Das ist etwas, was schlichtweg nicht zu schlagen ist, von keinem System überhaupt. Und mit dem Wegfall dieser Polarität zwischen Kommunismus und Kapitalismus ließ ja interessanterweise auch die Bindung an die Partei nach. Die Milieus zerfielen peu à peu und sukzessive. Es war nicht mehr klar, man kam nicht mehr aus dem linksliberalen Milieu oder aus dem rechtskonservativen, sondern es vermischte sich. Und so bin ich selber. Ich bin genauso ein Hybrid. Ich bin alles. Ich vertrete linke Positionen, ich vertrete auch rechte Positionen. Ich vertrete liberale Haltungen und ich habe Haltungen, von denen ich gar nicht weiß, wo ich sie verorten würde. Also ich bin das klassische Beispiel eines Menschen, der auch mit links und rechts nicht mehr viel anfangen kann, der Wege sucht einer neuen Navigation, die man vielleicht vorstellen und vorschlagen könnte, die auch einem Paradigmenwechsel, den wir seit vielen Jahren jetzt erleben, kognitive Epoche, Digitalisierung, Automatisierung, die Roboter, die künstliche Intelligenz, das ist ja ein Paradigmenwechsel, das stürzt ja alles um. Ja? Also die Eroberung der bisherigen traditionellen industriellen Wirtschaftsweise durch das Postindustrielle, durch das Digitale, das ist ja in vollem Gange und dem kann sich nichts und niemand entziehen. Also insofern ist es schon im klassischen Sinne eine totale Revolution, weil es alles umstülpt. Da, meine ich, passen die alten Antworten von rechts und links eben nicht mehr.
Ja. Aber ist nicht unser großes Problem jetzt eigentlich, dass diese Sehnsucht nach dem Wir bedient wird, vor allem von den Rechten?
Ja.
Denn die sagen, wir sind das Volk.
Ja.
Ja, aber die meinen das nicht in einem, ich sage jetzt mal so progressiven Sinn, wie wir das wahrscheinlich jetzt uns vorstellen, sondern die meinen das ethnisch oder territorialistisch.
Ja.
Ist das nicht eigentlich jetzt die ganze fatale Antwort auf das, was wir besprochen haben, nämlich diese ideologische Desorientierung, Globalisierung, diesen ganzen Umbruch, Phänomene, mit denen wir eben zu tun haben, seit diese klassische Ost-West-Polarisierung weggefallen ist?
Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Es ist etwas, was ich eine Umwertung der Werte nennen würde. Die Rechte hat auf eine intellektualisierte Art und Weise verstanden, linke Strategien zu kapern. Und das machen sie immer noch. Also sie besetzen Begriffe, die vormals aus dem linken Milieu stammen, wie zum Beispiel Solidarität oder Gerechtigkeit, neu. Und das ist das Gerechtigkeitsdilemma, auf das leider niemand eine Antwort hat. Das heißt nämlich, Gerechtigkeit buchstabieren wir nicht mehr so insofern aus, als der Ausbeuter den Ausgebeuteten unterdrückt und unterjocht über die Fremdbestimmung des Körpers, sondern wir definieren es anders. Wir definieren es horizontal. Ja? Von außen kommen die, die uns von drinnen was wegnehmen wollen. Also der Solidaritätsbegriff ist jetzt ein ganz anderer als noch vor einigen Jahren. Diese Umdefinitionsarbeit, diese Umwertung eines Leitwertes der Linken macht die Linke vollkommen ratlos. Ja, also es ist auch ein intellektuelles Versagen, muss man sagen, auf der linken Seite, was, finde ich, zur Heraufkunft der Rechten auch mitgeführt hat. Es gibt von der Linken kein tragfähiges ökonomisches Konzept, was der digitalisierten Wirtschaft mit all den Automatismen, mit Robotik und künstlicher Intelligenz, also mit der sogenannten Wissensgesellschaft zusammenhängt. Es gibt kein tragfähiges Gegenkonzept und mit Marx zu kommen, wirkt dann doch etwas reaktionär.
Ja, aber Punkt. Haben Sie denn noch eine Vorstellung, dass eben diese Strukturen unserer Ökonomie oder auch die gesellschaftlichen Strukturen in irgendeiner Weise grundlegend überwunden werden können, damit diese gesellschaftliche Ungleichheit, dieser Mangel an Solidarität irgendwie überwunden werden kann? Denn Sie sagen, die Linken haben keine Konzepte mehr. Ne? Der Marxismus und seine Spielarten, der hat sich irgendwie seltsam diskreditiert. Gleichwohl gibt es immer noch also Analysen, die den Kapitalismus sich vornehmen. Also wenn wir etwa an die Studien von Piketty denken oder auch Stieglitz, also auch zum Teil von ökonomischer Seite, die ganz klar also darlegen, dass eben Ungleichheit ungemein gewachsen ist in unseren letzten Jahrzehnten. Aber was kann man dagegen setzen?
Ja, das ist die Million-Dollar-Frage natürlich. Ja. Also da bin ich ähnlich ratlos wie die meisten anderen auch. Ich glaube, dass sicherlich staatliche, also supranationale, also europäische oder auch internationale Rahmenbedingungen ganz wichtig wären. Also ich halte zum Beispiel doch so manches auch von der Steuergerechtigkeit, von der Steuergleichheit. Ich finde es schwierig, wenn innerhalb der Europäischen Union sich die einzelnen Länder gegenseitig ausspielen, indem der eine die Steuersätze niedriger hält als der andere, um Konzerne anzulocken, die dann wiederum nicht am Ort ihre Gewinne und ihre Produktion die Steuer entrichten. Das wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn man...
Das wären da genau diese politischen Maßnahmen, die diese national oder nationalistisch konzentrierte Politik, die jetzt so en vogue ist, genau, ja eigentlich konterkariert.
Richtig.
Das wäre genau das Gegenteil dessen, was passiert.
Ja. Und man müsste, glaube ich, darauf hinwirken. Ja, das wäre der Punkt. Also so habe ich auch den damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble immer wahrgenommen, der gesagt hat, es sei unglaublich schwierig, internationale Rahmenbedingungen abzusprechen und einzuhalten, die dann auch zu verrechtlichen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das wäre ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist. Ein anderer Punkt, finde ich, wenn man nach Deutschland guckt, also ins Land selber, jetzt das nicht bezieht auf die anderen europäischen Länder, ist für mich immer und immer wieder einfach Chancengleichheit. Und zwar unabhängig der sozialen Herkunft und auch unabhängig der ethnischen Herkunft, sondern Chancengleichheit heißt, dass jeder Mensch in diesem Land, jedes Kind vor allem, förderungswürdig ist. Frühkindliche Förderung halte ich für enorm wichtig, also Bildung und Verantwortung, dass Kinder in frühestem Alter lernen, was Verantwortung bedeutet für sich und für den anderen. Und wenn sie gefördert werden, dann hat jedes Kind mindestens ein förderungswürdiges Talent, das sich ausprägen lässt. Und ich glaube, dass es eminent wichtig ist, wenn man schon Geld irgendwo verteilt und hinsteckt, dann in diese Generation. Und wir haben ja, das wissen Sie ja auch, große demografische Probleme. Das heißt, wir brauchen einfach Kinder für die Reproduktion der Gesellschaft. Und wir brauchen sie, ob sie nun weiße Hautfarbe sind, dunkle Hautfarbe, ob sie mandelförmige Augen haben oder nicht, das ist doch vollkommen egal. Ja, es geht ja hier eigentlich um den Menschen an sich. Und wenn das gelingen sollte, das meine ich mit Gesellschaftsvertrag, das meine ich mit offenem Prozess einer pluralistischen Heimat. Wenn es gelingen würde, da eine Heimat zu schaffen, dann wäre das, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne.
Ja. Ich nehme das als Schlusspunkt unseres Gesprächs, als Appell für politisches Handeln, für beherztes Eintreten, dass wir uns alle in eine solidarische Richtung bewegen. Jetzt haben wir als Schlussmusik allerdings einen Song uns aufgespart, der aus einem Album stammt, nämlich von Miles Davis, Kind of Blue, also eigentlich eine, ich sag mal, eher melancholisch gestimmte Musik. Wenn Sie uns noch verraten, warum Sie die mitgebracht haben und ob diese Art von Stimmung, die in dem Song ist, jetzt eigentlich für uns aktuell ist.
Ich liebe Jazz. Und ich verehre Miles Davis und ich halte Kind of Blue für wahrscheinlich das beste Album, das es überhaupt gibt. Das kann man immer und immer wieder hören und es ist immer und immer zeitgemäß, obwohl es 1959 entstanden ist. Und wenn Sie sich überlegen, wie es entstanden ist, da waren 5 Musiker, die sind in einer Kirche in New York gegangen und haben dieses Album, ohne vorher zu proben, quasi improvisierend an 2 Tagen aufgenommen. Und was da an musikalischer Genialität eingeflossen ist, ist großartig. Und So What heißt übersetzt, was soll's? Ja, es ist eine gewisse Form der Gelassenheit. Schauen wir positiv nach vorne. Let it be, so what, kann man vielleicht in Bezug setzen. Und es ist ein Song, der, wenn man schon die Anfänge hört, wenn sich quasi der Jazz hineinschleicht ins Herz, schon klar wird, cooler geht's nicht. Das ist perfekte Coolness. Deswegen habe ich diesen Song ausgesucht.
Vielen Dank. Dann wollen wir mit diesem Appell an die Gelassenheit und Coolness unser Gespräch beenden. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit dem Journalisten, Essayisten und Schriftsteller Christian Schüle. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und wir hören jetzt als letztes Stück von Miles Davis den Song So What aus dem Album Kind of Blue, eine Aufnahme aus dem Jahr 1959.